Guten Tag, meine Damen und Herren. Viele hatte ich ja gestern Abend bereits gesehen und ich habe den Wunsch verspürt, dass Sie uns heute sehen. Deswegen haben wir Sie dann heute Morgen kurzfristig eingeladen. Wir haben offene Ohren für Ihre Anliegen. Ihr Gesprächspartner ist heute der künftige Vorstandsvorsitzende der Siemens AG, Herr Joe Kaeser. Sie kennen ihn als Chief Financial Officer. In dieser Eigenschaft tritt er auch heute natürlich noch zu den Zahlen zum dritten Quartal hier auf. Die künftige Funktion ist neu und aus beiden Anlässen sind wir heute hier versammelt. Sie haben alle Materialien heute Vormittag von Ihnen uns bekommen und Sie sind auch ins Internet eingestellt. Die Pressekonferenz wird wie immer ins Internet übertragen und auch simultan ins Englische übersetzt. Wir beginnen mit einleitenden Worten von Herrn Kaeser und kommen dann rasch zu Ihren Fragen.
Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Heimbach, meine sehr geehrten Damen und Herren. Willkommen bei Siemens. Sie haben in letzter Zeit viel über uns gehört, gesehen und vor allem geschrieben. Und wir haben Ihnen dazu reichlich viel Stoff gegeben. Geschrieben und geredet wurde von Chaostagen, von Pleiten, Pech und Pannen, von menschlichem und unmenschlichem und vielem anderen mehr. Aber meine Damen und Herren, das ist nicht Siemens. Das ist nicht Siemens und das ist auch nicht, wofür Siemens steht. Und das ist vor allem nicht, wofür es stehen sollte. Deshalb freue ich mich heute, Ihnen direkt und unmittelbar Rede und Antwort zu stehen und einen offenen und klaren und nicht indirekten Dialog zu treten. Und viele haben ja auch gesagt, ich bin jetzt am Ziel, aber mir ist es eigentlich wichtig, es so zu sehen, dass es vielmehr ein Start ist. Ein Start für eine neue Aufgabe. Keinen Neuanfang, aber eine Fortentwicklung des Unternehmens, das insgesamt auf einem ordentlichen Pfad sich befindet. Und bevor wir das machen, würde ich gerne mit Ihnen zurückblicken auf das dritte Quartal und auf die Zahlen. Und die waren insgesamt aus meiner Sicht auch durchaus solide, auch wenn sie durch Sondereinflüsse punktuell geprägt worden sind. Und ich gehe nur kurz darauf ein, weil Sie ja alle auch die Berichterstattungen bekommen haben und präziser als das meine lieben Kolleginnen und Kollegen der Finanz- und der Presseabteilung formulieren, kann ich das ja eigentlich auch gar nicht machen. Der Auftragseingang stieg gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres vergleichbar um über 20 Prozent. Und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung auf 21,1 Milliarden. Und auch wenn das durch mehrjährige Großaufträge letztlich bedingt war und begünstigt war, so ist es doch eine große Leistung. Eine große Leistung, diese Zugaufträge, im Wesentlichen Zugaufträge, zwar mit einer etwas eingeschränkten Margenqualität, aber immerhin doch an Land zu holen, das sorgt für Beschäftigung, das sorgt für Stabilität in einem insgesamt konjunkturell sehr volatilen Umfeld. Und diese Langfristaufträge, meine Damen und Herren, helfen uns auch, die Beschäftigung in einem schwierigen europäischen Umfeld auf Dauer zu sichern. Der Umsatz ging mit 19,2 Milliarden durchaus erwartet, vergleichbar um etwa 1% zurück. Das überrascht uns nicht. Wir haben das auch in der nachlassenden Dynamik des Auftragseinganges im Vorjahr schon gesehen. Und der Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten, das ist die Zahl, in der wir uns auch nach außen messen lassen und kommunizieren, liegt bei etwa 1 Milliarde Euro und damit etwa 13% unter dem Vorjahr. Das ist ein befriedigendes Ergebnis. Es ist ein befriedigendes Ergebnis, aber es könnte besser sein. Es könnte besser sein, wenn es uns wieder gelingt, die anhaltende Serie von Projektbelastungen zu reduzieren. Für 2013, also für das gesamte Geschäftsjahr, bestätigen wir die Prognose, die wir letztens Anfang Mai auf der Basis des ersten Geschäftshalbjahres Ihnen gegeben haben. Dabei gehen wir davon aus, dass der Auftragseingang eher über den damaligen Erwartungen liegen wird und dass das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten nach Steuern dank durchaus positiver Sondereinflüsse im Zusammenhang mit der Veräußerung des Anteils an Nokia Siemens Network erreicht wird. Natürlich gibt es Risiken. Es gibt auch Risiken im vierten Quartal, die unter anderem aus den Unwägbarkeiten der bekannten Themen wie zum Beispiel der Offshore-Netzanbindung in der Nordsee resultieren. Die Prognose des Unternehmensprogramms im Geschäftsjahr 2014, eine Sektormarge von größer gleich 12% zu erreichen, sehen, und das haben wir auch berichtigt und angekündigt, aus heutiger Sicht zumindest operativ nicht mehr erreichbar. Und dennoch arbeiten wir konsequent, arbeiten wir zielstrebig an der Abarbeitung der eingeleiteten Maßnahmen im Rahmen des Programms Siemens 2014. Und ob dann statt 12% vielleicht nur 10% oder irgendeine andere Zahl herauskommt, meine Damen und Herren, das ist nicht ausschließlich relevant. Das ist nicht ausschließlich relevant, denn wichtig ist, denn wirklich wichtig ist, sind zwei Dinge. Erstens, dass wir die Ertragslücke zwischen dem Wettbewerb und uns im Laufe der Zeit reduzieren bzw. schließen, also relativ zum Markt besser performen. Und zweitens, dass alle, und ich meine wirklich alle Maßnahmen, nachhaltig und strukturell auch über 2014 hinaus zielführend und zielstrebig und erreichbar sind. Denn, meine Damen und Herren, Siemens wird es auch nach 2014 noch geben. Es sind Chancen verpasst worden vor 2007, in den letzten Jahren, und wir werden auch in der Zukunft Fehler machen. Aber es ist auch sehr vieles bei Siemens gut gelungen. Sehr vieles sogar. In den vergangenen Jahren und besonders auch in der Zeit von 2008 bis 2011. Und gerade diese Erfolge in dieser Zeit und die richtungsweisende Aufarbeitung der dunklen Seiten von Siemens in dieser Zeit sind ein unumstößlicher Verdienst von Peter Löscher. Deshalb möchte ich Herrn Löscher im Namen aller 370.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle, die er kennen und schätzen gelernt hat in dieser Zeit, meinen herzlichen Dank und meine Hochachtung aussprechen für seinen Einsatz und die Erfolge in diesen vergangenen 6 Jahren. Das wäre mit keinem Internen denkbar noch machbar gewesen. Viele Geschäfte laufen gut und sehr gut bei Siemens. Diese gilt es zu stabilisieren und auszubauen. Und deshalb, meine Damen und Herren, deshalb werden wir vieles so lassen und nur manches ändern. Die Dinge, die nicht so gut gelungen sind, müssen korrigiert und verbessert werden. Nicht durch viel Reden, sondern durch harte Arbeit. Die höchste Priorität ist jetzt nicht ein weiteres Restrukturierungsprogramm. Die höchste Priorität, meine Damen und Herren, hat jetzt die Beruhigung unseres Unternehmens und die Stabilisierung seiner inneren Ordnung. Ich will, dass alle unsere Mitarbeiter, alle unsere Kunden, Geschäftspartner und unser Land wieder so stolz sein können auf Siemens, wie ich es immer gewesen bin und wie ich es heute ganz besonders bin. Daran werden wir gemeinsam arbeiten, der gesamte Vorstand, das globale Siemens-Management-Team und der ganze Aufsichtsrat, der wird uns dabei sicher nicht nur kontrollieren, sondern auch umfassend unterstützen. Deshalb gilt mein zweiter Dank natürlich auch ganz besonders Herrn Dr. Kromme und den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Vertrauen, das sie dem Vorstand und mir entgegenbringen. Ich freue mich darauf, die langjährige Zusammenarbeit nun als Vorsitzender im Vorstand und im Aufsichtsrat fortzusetzen. Ich weiß natürlich, dass die jüngsten Umstände meine Aufgabe nicht unbedingt einfacher machen. Dass hohe Ansprüche an mich gestellt werden, vielleicht ein bisschen höher als in einem eher geordneten, langfristig geplanten Übergang. Daher trete ich dieses Amt mit sehr großem Respekt an, aber auch mit der Zuversicht und dem Selbstvertrauen, dass sich eine hervorragende Mannschaft, ein gewaltiges Unternehmen, das angesehen ist in dieser Welt, hinter mir habe und ich mich auf diese starke Mannschaft verlassen kann. Siemens muss bei Siemens wieder über allem stehen. Ich sage das nochmal. Siemens muss bei Siemens wieder über allem stehen. Und diesem Credo werden wir uns alle unterordnen. Alle, vom Vorstand bis zum Auszubildenden. Denn der Schlüssel zum Erfolg, meine Damen und Herren, ist nicht die Strategie. Der Schlüssel zum Erfolg, meine Damen und Herren, und das ist es, was den Unterschied macht. Das ist die Kultur eines Unternehmens und seine Werte und wofür es steht. Es geht darum, die Tugenden und Werte der Siemensianer jeden Tag aufs Neue zu leben. Und die Menschen verbinden zu Recht. Sie verbinden zu Recht mit unserem Unternehmen Zuverlässigkeit und Stetigkeit, Fairness und Integrität, Fleiß und Einsatz und ein seit jeher untrügliches Gespür für Qualität und Innovation. Und darauf werden wir uns wieder stärker besinnen. Das sind wir nicht nur unseren Kunden und unseren Eigentümern, sondern insbesondere unseren 370.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schuldig. Deshalb ist Ihre Motivation, Ihr Engagement, Ihre Zufriedenheit mit dem Management des Unternehmens von herausragender Bedeutung. Und dann und nur dann, und nur dann, werden wir uns auf die hervorragende Qualität Ihrer Arbeit verlassen können. Wir werden es aber auch nicht allen recht machen können. Wir werden es nicht allen recht machen können, dafür ist die Geschwindigkeit des internationalen Wettbewerbs viel zu groß. Und deshalb, meine Damen und Herren, müssen wir über 2014 hinaus Perspektiven schaffen. Wir müssen Perspektiven schaffen, wie mittel- und langfristig dieses Unternehmen sich bewegt. Und die beste Perspektive ist Wachstum. Die beste Perspektive ist Wachstum. Kontrolliertes, fokussiertes und umsetzbares, wertschaffendes Wachstum. Und dieser Anspruch muss von den Werten und der Kompetenz kommen, die unser Unternehmen und seine Mitarbeiter ausmacht. Und das Siemens weltberühmt gemacht hat und wofür Siemens steht. Kundennähe, Innovation, Ingenieurskunst, das Gespür für Qualität und Zuverlässigkeit und solide Finanzen. Jeden Tag, jedes Quartal und jedes Jahr. Darauf bauen wir und das wird die Richtung des Unternehmens nach vorne bestimmen. Kundennähe, Innovation, Ingenieurskunst, Qualität und Zuverlässigkeit und solide Finanzen. Das wird das Unternehmen bestimmen und ich werde nicht versuchen, Siemens neu zu erfinden. Das ist auch gar nicht nötig. Aber wir brauchen steten Wandel, technische Innovationskompetenz und jederzeit hohe Produktivitätsleistung. Darauf kommt es an, weil wir im hart umkämpften Wettbewerb stehen, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern überall in der Welt. Und damit, meine Damen und Herren, werde ich zusammen mit meinen 370.000 Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Käser. Wir kommen nun zu Ihren Fragen. Ich bitte um Handzeichen und bitte warten Sie dann auch auf ein Mikrofon. Dann beginnen wir, Herr Köhn. Und dann geben Sie mir gleich nochmal Zeichen, damit ich die anderen auch sehe.
Herr Käser, ich unterstelle mal, dass Sie kein Wachstumsziel quantifizieren werden und ich vermute mal, die 1 mit den 2 Nullen nicht wiederholen werden, was das langfristige Wachstumsziel angeht. Aber können Sie vielleicht sagen, was jetzt als erstes geändert werden muss? Sie haben von Änderungen gesprochen, es muss was geändert werden. Wie wird sich das in diesem Siemens 2014-Programm niederschlagen? Bleibt es bei 20.000 Einzelmaßnahmen? Bleibt es bei unstrukturierten Umsetzungen auf den einzelnen Sektorenebenen? Oder planen Sie, diese Sache jetzt etwas stringenter und vor allen Dingen zentraler anzugehen?
Also zunächst einmal, wie ich schon sagte, ist kontrolliertes Wachstum auf der Basis unserer Werte und Kompetenzen relevant. Und wenn dieses Wachstum nicht verfügbar ist, dann müssten wir uns auf das konzentrieren, was wir selbst in der Hand haben. Das ist Innovation, das ist Design to Cost, das ist Time to Market. Und darauf werden wir uns konzentrieren. Und wir werden natürlich auf zwei Dinge achten. Erstens, dass die Maßnahmen, die die Sektoren und die Regionen vorschlagen und auch jetzt schon bei sich geplant haben, dass sie nachhaltig sind, dass sie über 2014 hinaus Bestand haben, dass sie die mittelfristigen Fortbestand des Unternehmens nicht gefährden. Das ist das Wichtigste. Zweitens werden wir darauf achten, dass wir im Unternehmen jederzeit wissen, was in den Geschäften vor sich geht. Und deshalb werden wir, wie Sie das auch schon vermutet haben, eine deutlich zentralere Staffung der Maßnahmen und deren Überwachung im Unternehmen einrichten. Und dabei geht es nicht darum, zusammenzuzählen, was gerade jeder für sich geplant hat. Es geht darum, dass wir durch eine technische Analyse die Machbarkeit und die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Maßnahmen im Unternehmen besser bewerten können, um frühzeitiger zu verstehen, wie die Risiken der Eintrittswahrscheinlichkeit insgesamt der Natur nach geartet sind. Und bezüglich 2014 jetzt da nach einer Zahl zu spekulieren, die 12 ersetzen, das ist zu früh. Es wäre ungeschickt und unklug, eine Woche nach der Aufkündigung des Ziels überhastet ein neues zu begründen. Das machen wir in aller Ruhe, selbstbewusst, aber überlegt. Und bis dahin, meine Damen und Herren, arbeiten wir an den Prioritäten. Die Beruhigung des Unternehmens und die Wiederherstellung seiner inneren Ordnung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen mit dabei sein. Wenn sich jemand von Siemens fürchtet, wenn jemand von Siemens Angst hat, dann müssen das die Wettbewerber sein. Und darauf werden wir uns konzentrieren.
Ich weiß, war das Herr Höppner oder Herr Flämich oder beide? Nein, dann einer nach dem anderen. Herr Flämich.
Herr Käser, Sie hatten einleitend von Pleiten, Pech und Pannen erzählt und die Medien würden darüber berichten. Wie haben Sie denn die vergangenen Tage erlebt und wie sehen Sie da Ihren eigenen Anteil an der Entwicklung?
Naja, also mit dem Vernehmen nach habe ich mich ja eigentlich nur mit der Einweihung von Feuerwehrautos und Bierfesten beschäftigt, aber nebenbei gab es natürlich auch noch eine Reihe von anderen Dingen zu tun, nämlich den Quartalsabschluss. Am Rest der Ereignisse habe ich mich nicht direkt beteiligt. Das war Angelegenheit des Aufsichtsrates und da gehört es auch hin. So, was die Entwicklungen angeht, ich sagte schon, die wichtigste Geschichte ist die Geschichte, die wir ab heute schreiben. Die kann man nämlich noch ändern und gestalten und alles andere ist im Grunde schon geschehen. Und deshalb würde ich bitten, dass wir nach vorne schauen und das als Chance für das Unternehmen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begreifen.
Ich würde trotzdem ganz gerne noch mal ganz kurz zurückblicken. Wo sehen Sie denn Ihre Mitverantwortung für das, was in den letzten Jahren oder Quartalen schiefgelaufen ist, sozusagen?
Ja, schauen Sie, der Vorstand hat die Maßnahmen beschlossen. Der Vorstand steht auch dafür ein. Es ist bei Siemens vieles gelungen und einiges ist nicht so gelungen, wie das hätte sein können. Und das müssen wir jetzt verbessern.
Hier in die dritte Reihe. Jetzt kommen wir zu. Ja. Und danach zu Herrn Hack und dann gehen wir auf die andere Seite.
Richard Käser, drei Fragen bitte. Die erste Frage. Sind in der Amtszeit von Peter Löscher 10.000 Arbeitsplätze verloren gegangen? Haben Sie den Anspruch, die Zahl der Mitarbeiter im Siemens-Konzern in Ihrer Amtszeit in etwa stabil zu halten? Zur Marge sagten Sie eben, es sei nicht relevant, ob es 10% oder 12% sind. Ich habe Ihre Folgeantwort verstanden, aber glauben Sie, dass eine zweistellige Marge erreichbar ist oder können es auch 9% oder 12% sein? Und die dritte Frage, wie würde Ihre Prognose, ziemlich profan, ich bitte um Nachsicht, wie würde Ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr aussehen, wenn es nicht den Buchgewinn aus dem Verkauf des NSN-Anteils gegeben hätte?
Also würde ich gerne gleich bei der letzten Frage anfangen. Wir, und ich sagte das auch bereits im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Verkauf der Anteile von Nokia Siemens Networks. Wir haben natürlich einen beachtlichen, positiven Einfluss. Ich gehe davon aus, dass er jetzt eher eine 3 davor hat als eine 2. Sie erinnern sich vielleicht an meinen Ausspruch, dass es ein niedriger, dreistelliger Millionenbetrag ist. Er ist jetzt wahrscheinlich eher 300 Millionen. Sie werden auch sehen, dass bereits etwa 300 Millionen positiv verbucht werden konnten im Q3. Ich gehe davon aus, dass noch ein bestimmter Betrag in Q4 nach dem Closing erreichbar ist. Insofern gehe ich davon aus, dass der Sondererlös von NSN etwa knapp 400 Millionen betragen kann bei den Ergebnissen aus fortgeführten Aktivitäten. Es gibt eine etwas negative Gegenbewegung in den sogenannten Discontinued Operations. Das hängt mit der zeitlichen Fristigkeit bestimmter Dinge zusammen. Und deshalb ist es natürlich so, dass dieser Ertrag im Grunde die bereits präzisierte Prognose stützt. Nun kann man sagen, na ja, das ist ja Glück gewesen oder Zufall oder beides. Aber wissen Sie, wir haben auch die Verluste im Zusammenhang mit der Neuausrichtung von NSN, der strategischen Neuausrichtung, der Restrukturierung und damit der Wertschaffung negativ im Ergebnis berücksichtigt. Insofern ist es eigentlich nur fair, dass man auch die Früchte daraus in diese Prognose und in die Zielerreichung als solches und damit in die Performance mit einbringt. Zweistellige Marge erreichbar. Nun wissen Sie, das kommt immer darauf an, wie der Wettbewerb sich entwickelt. Als wir seinerzeit Siemens 2014 designt haben und beschlossen haben und auf der Suche nach der richtigen Marge waren, hatten wir uns in dem Wettbewerbsumfeld herumgehört, die Zahlen unserer Wettbewerber analysiert und wir kamen zu der Schlussfolgerung, dass etwa 12-13% die unterliegende Profitabilität des Wettbewerbs in 2011 und 2012 war. Und daraus haben wir das 12%-Ziel abgeleitet, aus dem Anspruch, mindestens genau so erfolgreich zu arbeiten, wie der Wettbewerb, der für uns relevant ist. So ist das Ziel entstanden. Und Sie erinnern sich vielleicht, dieses Siemens 2014 war nichts anderes als ein Ziel zur Wiedererlangung des Anspruches, dass wir mit den Besten der Branche auf Augenhöhe sind. Das ist die Zielsetzung unseres Steuerungssystems One Siemens. Wenn wir heute die gleiche Analyse machten, ein Jahr später, eineinhalb Jahre später, würden wir wahrscheinlich eher bei 10-11% landen, so sich der Wettbewerb auch dahin entwickelt. Aber entscheidend ist, dass wir uns relativ zum Wettbewerb besser entwickeln. Und das ist ganz wichtig und darauf werden die Maßnahmen, die wir gemeinsam noch einmal ordnen und priorisieren im Vorstand und dann im Zusammenhang mit der Verkündung des Ergebnisses des vierten Quartals 2013 vorstellen, auch präzisieren. Dann der erste Punkt ist, dass 10.000 Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Nun, ich glaube, und ich bin mir ganz sicher, es ist das Ziel eines jeden Menschen, der Führungsverantwortung übernimmt, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen. Es ist keine unternehmerische Leistung, möglichst viele Arbeitsplätze zu vernichten. Und wer damit prahlt, möglichst viele Arbeitsplätze zu vernichten, muss sich erst einmal fragen, ob er seine Aufgabe richtig erfüllt hat. Dennoch, und ich sagte das eingangs, der Wettbewerb, die globale Umverteilung des Wohlstandes wird auch weiterhin dazu führen, dass wir ständige Restrukturierungen haben werden. Einerseits, weil Technologien auslaufen, andererseits, weil sich die Geschwindigkeit in der Welt unterschiedlich entwickelt und drittens, weil eben der Bedarf bestimmter Volkswirtschaften auf der Welt unterschiedlich schnell steigt. Und deshalb wird Siemens immer ein Unternehmen sein, wo es Restrukturierungen gibt, wo es Neuausrichtungen der Ressourcen auf bestimmte Regionen, Applikationen und Produkte gibt. Das ist ein normaler Prozess. Zu sagen, wir restrukturieren einmal und dann ist es vorbei für immer, das ist wünschenswert, aber leider nicht sachgerecht. Und deshalb wird es auch künftig Restrukturierungen geben, die wir sorgfältig überlegen, sie möglichst klein halten, indem wir versuchen, die Entwicklungen zu antizipieren und dann auch verordnungsgerecht, aber auch konsequent handeln.
Herr Haag, bitte.
Ich hätte zwei Fragen, eher perspektivischer Art.
Etwas lauter, bitte.
Sie hatten angekündigt, es wird ein Team Siemens geben. Da würde mich interessieren, wie dieses Team aussieht und wie es sich vom heutigen Vorstand auch unterscheidet. Und zum Zweiten, haben Sie vor, auch den Siemens-Konzern strukturell neu zu ordnen, dass er vielleicht strukturell anders aussieht als heute ist?
Also, wie ich schon sagte, meine Prioritäten sind, das Unternehmen zu befrieden, seine innere Ordnung zu stabilisieren und dann behutsam und deutlich manches zu ändern und vieles gleichzulassen. Sie dürfen nicht erwarten, dass jetzt Siemens wieder durch eine völlige Neue- und Selbstfindung geht. Das ist nicht notwendig, das werden wir auch nicht tun. Und das Team Siemens, meine lieber Herr Haag, das wird der Vorstand sein und der Leitungskreis, der dem Vorstand dabei hilft, die Dinge zu gestalten und umzusetzen.
Herr Busse, und dann geht es mit Ihnen weiter. Und Frau Mayer.
Die Arbeitnehmervertreter und die IG Metall, die Sie ja auch im Aufsichtsrat gewählt haben, haben eine Abkehr vom kurzfristigen Renditedruck gefordert. Können Sie denen Hoffnung machen, dass der Renditedruck nachlässt im Konzern?
Also, ich kann den Arbeitnehmern insoweit Hoffnung machen, als ich mit Ihnen einig bin, dass Mensch und Marge eine ganz besondere Rolle spielen. Was davor und danach kommt, meine ich, ist nicht so wichtig, weil es gibt nur beides. Es gibt nur beides. Marge ist wichtig, weil ohne Gewinn kann man nicht investieren. Ohne Gewinn ist man nicht erfolgreich und ohne Gewinn kann man den Fortbestand des Unternehmens nach vorne nicht sichern. Insofern ist das eine notwendige Bedingung. Und diese Gewinne erarbeitet man mit den Menschen. Insofern ist es beides wichtig und die Debatte, was vorher und nachher kommt, ist wie die berühmte Debatte mit der Henne und dem Ei, die man dann gemeinhin als ominös bezeichnet. Aber man braucht beides und wir arbeiten vertrauensvoll zusammen, so wie das Herr Löscher auch entwickelt hat in den letzten Jahren. Das ist ein guter Benchmark und da gibt es nichts zu verbessern.
So, jetzt gehen wir auf die Seite. Herr Friedrich.
Okay. Ich habe eine Frage. Mein Name ist Annette Weisbach von CNBC. Dürfte ich Sie auf Englisch fragen und Sure. Sie antworten? Oh, that's really
Absolutely.
Great. I highly appreciate that.
That's really fine.
So it might be a bit repetitive
es
now,
ist vielleicht eine Wiederholung, aber ich möchte da fragen, was sind die ersten Sachen, die Sie angehen möchten? Wo möchten Sie als erstes ein Zeichen im Unternehmen hinterlassen? Und zweitens, wie wollen Sie das Problem des Wachstums und der Entschleunigung der Wirtschaftsentwicklung lösen und gleichzeitig aufholen gegenüber den Wettbewerbern, die sehr viel kosteneffizienter arbeiten? Und drittens, woher nehmen Sie den Optimismus, dass Sie das Unternehmen, dieses riesige Konzern besser als Ihr Vorgänger anführen werden? Zunächst einmal das Wichtigste ist heute, dass man zeigen muss, dass das unser Thema ist und wir müssen unsere Arbeit machen. Und wenn man seine Arbeit richtig macht, dann ist dieses Unternehmen sehr, sehr gut positioniert in der gesamten Elektrifizierungskette, stehen wir auch gegenüber den Wettbewerbern gut da. Das Einzige ist, dass wir eins nach dem anderen machen müssen. Und wenn es etwas gibt, was man im Rückblick vielleicht anders hätten machen können, dann ist es vielleicht, dass wir nicht zu viel auf einmal angehen dürfen. Wenn man viel angeht, aus guten Gründen, dann ist es vielleicht zu viel und dann ist alles 90% irgendwann fertig und nichts zu 100%. Und darauf müssen wir uns konzentrieren, einen Schritt nach dem anderen. Erstens die großen Schritte machen und wenn die großen Hindernisse aus dem Weg geräumt sind, dann kann man sich auf die kleinen Sachen, auf die Details fokussieren. Genau das Richtige. Priorisierung, definieren, was man machen muss und dann ist alles in Ordnung.
Frau Mayer, bitte.
Herr Käser, eine Frage, die Investoren vor allem stellen, ist Siemens zu komplex und ist Siemens überhaupt noch zu managen? Würde mich mal interessieren, was da Ihr aktueller Status ist. Und dann haben Sie gesagt, Siemens muss sich mehr besinnen auf die Stärken. Dazu gehört Innovation, Qualität und Integrität. Wie ist denn da der Status? Es gab ja auch viele Klagen von Investoren, dass Siemens zum Beispiel Innovationskraft verloren hat. Also wie sehen Sie das Unternehmen an bei diesen Punkten? Innovation, Qualität, Integrität. Danke.
Ja, also diese Komplexität, wissen Sie, wir haben Menschen und Führungskräfte in allen diesen Sektoren, die ihr einzelnes Geschäft wunderbar beherrschen. Insoweit ist das nicht eine Frage, ob das Spektrum jetzt viel zu breit ist oder ob wir bestimmte Dinge nicht beherrschen. Entscheidend wird sein, und das wird auch eine ganz wichtige mittel- und langfristige Perspektive fürs Unternehmen sein, wie werden wir die Wertschöpfungskette bei Siemens gestalten und orten? Siemens ist eine Elektrifizierungsfirma. Von der Generation von Energie über die Transmission, die Verteilung bis hin zur energieeffizienten Anwendung des Stroms in der Industrie, in Gebäuden und im Übrigen auch in der Medizintechnik. Das ist die D und A von Siemens, Elektrifizierung. Und wenn wir heute nicht besonders gut sind, bei Öl und Gas zum Beispiel, wo wir durchaus Boom-Regionen und Boom-Anwendungen sehen, in denen wir nur sehr rudimentär partizipieren, dann ist das jetzt nicht die Zeit, durch waghalsige Akquisitionen sich in den Öl- und Gasmarkt einzukaufen, sondern zu überlegen, was wird es in Zukunft sein, das diesen attraktiven Markt bestimmt. Und das, meine Damen und Herren, ist die Elektrifizierung. Weil je tiefer wir bohren, je tiefer diese Anwendungen auf hoher See gemacht werden müssen, desto mehr brauchen sie Elektrizität und nicht mehr das Pumpen und hydraulische Anwendungen. Und dann werden die Kunden uns fragen, wie wir ihnen helfen können und nicht mehr wir, ob wir denn als fünfter Lieferant noch das sechste Rad am Wagen sein können. Darum wird es gehen bei der strategischen langfristigen Ausrechnung. Was sind die Schwerpunkte? Was können wir gut? Und das ist Elektrifizierung. Von der Generation bis hin zur energieeffizienten Anwendung. Das ist der Strang und daran werden wir uns orientieren. Und Elektrifizierung braucht man überall. Es wird einer sagen, ja, aber Software ist ja doch bei euch mittlerweile so cool und ihr gebt ein Heidengeld an Industriesoftware aus. Ja, wissen Sie, Software läuft nur auf Hardware. Und Hardware braucht ziemlich viel Strom. Und Hardware darf man auch nicht unterbrechen. Weil wenn der Strom unterbrochen ist, geht auch der Computer nicht mehr. Unterbrechungsfreie Stromversorgung zum Beispiel, Data Center. Das ist Elektrifizierung und das ist der Kern von Siemens. Elektrifizierung. Und darauf werden wir uns konzentrieren und darauf werden wir auch die Wertschöpfungskette des Hauses fokussieren und weiter ausbauen. Und den Rest, meine Damen und Herren, den gibt es dann, wenn ich mit meinem Team soweit bin, weil ich alleine bin alles nichts. Mit meinem Team sind wir gemeinsam alles. Und so werde ich das auch halten. Und so werden wir auch nach vorne uns bewegen.
So. Ja? Die zweite Frage nach der Innovation. Ne?
Na ja, gut, schauen Sie, wir werden sehr sorgfältig uns noch einmal zu überlegen haben, woher denn diese Projektbelastungen kommen. War es ein überhastetes Eintreten in Märkte, die vielleicht für uns nicht so ideal sind, weil sie in gewisser Weise artfremd sind? War es das fehlende Projektmanagement? Gab es Kompetenzen, die uns zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar sind? Oder ist es vielleicht doch eine Art Innovationsnachlauf, der es uns im Augenblick nicht ermöglicht, die letzten Pfennige, die letzten Cents in einem Produktpreis zu erzielen? Die letzten Pfennige, die letzten Cents von einem Produkt in den Kosten noch zu erreichen? Und das ist ganz entscheidend. Und wir müssen suchen, was die Ursachen dieser Wirkungen sind, die sich dann in Projektbelastungen niederschlagen. Und wenn wir diese Ursachen gefunden haben, meine Damen und Herren, dann wird die Therapie dieser Diagnose auch gar nicht so schwer.
So, jetzt mal.
Herr Käser, Ihr Vorgänger, Herr Löscher, hatte ja prognostiziert für die zweite Jahreshälfte 2012 konjunkturellen Rückenwind und eine Art Aufschwung. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie die konjunkturelle Weltlage? Aus welchen Regionen könnten am ehesten wieder Impulse kommen? Euro-Krise schwächelt mehr denn je. Sind es die USA? Ist es China? Zweite Frage, ganz kurz und ganz einfach. Wer ist Ihr Vorbild, Herr Käser? Wer treibt Sie an? Was ist Ihr Vorbild?
Danke. Also jetzt beginnen wir mal mit der einfachen Frage der wirtschaftlichen Entwicklung. Und die ist also tatsächlich so, dass sich unsere Hoffnungen auf eine konjunkturelle Erholung im zweiten Kalenderhalbjahr überhaupt nicht bestätigt hatten. Unsere These war, dass Amerika sich wahrscheinlich abschwächen wird im industriellen Markt, der Kurzzykliker, dass Deutschland im Wesentlichen, also in Deutschland wesentlich auch Europa, auf hohem Niveau stabil, aber leicht abwärts gehen würde. Und dass letztlich dieser Abwärtstrend in den USA durch ein Wiederbeleben der chinesischen Wirtschaft nach den erfolgten Umstrukturierungen und politischen Neubesetzungen sich letztlich wiederholt. Das war die Theorie. Und mit ein bisschen Glück dachten wir, kommen wir da durch. Und die Realität sieht anders aus. China braucht deutlich länger als ursprünglich erhofft. Das mag nicht notwendigerweise schlecht sein. Aber ich glaube, was die chinesische Regierung jetzt auch vorhat, wird dazu führen, dass wir auf längere Sicht keine wirtschaftliche Erholung in diesem Land sehen. Warum ist das so? Das ist deshalb so, weil die Regierung sich darauf konzentrieren wird, über Reformen wirtschaftlichen Fortschritt zu fördern und ihn auszubauen. Das ist neu. Bisher war es so, dass man in China durch ein neues Stimulusprogramm und ein wieder neues und ein weiteres Infrastruktur aufgebaut hat, die Energie ausgebaut hat und dafür für Wachstum auch im Konsum sorgte. Das führte dazu, dass eine gewaltige Infrastruktur aufgebaut wurde, aber auch genauso gewaltige Überkapazitäten. Das hat die Regierung erkannt, gut erkannt, und will jetzt durch Reformen eine nachhaltige wirtschaftliche Verbesserung im Land erreichen. Nun, das ist positiv. Das Thema dabei ist, dass Reform bedeutet Restrukturierung. Restrukturierung von gewaltigen Überkapazitäten im Stahl, gewaltige Überkapazitäten bei Mining, also bei den Rohstoffen, Kohle vornehmlich, gewaltige Überkapazitäten bei der Gewinnung und der Herstellung von Zement. Das aber genau, diese Industrien, sind aber genau die Industrien, die in ruralen ländlichen Umgebungen für Massenarbeitsplätze sorgen. Wenn die Regierung nun hergeht und dort die Reformen einleitet, durch Restrukturierung, durch Kombination von Kapazitäten, wird das zu gewaltigen Veränderungen des ruralen Arbeitsmarktes führen. Und das ist etwas, das man sich besser zweimal überlegt, wenn man nicht will, dass soziale Unruhen aus diesem Thema heraus generiert werden. Das heißt, die wirtschaftliche Neuausrichtung von China wird dauern und mit ihr wird die konjunkturelle Erholung im Investitionsgüterumfeld auch dauern. Deshalb konzentrieren wir uns im Weiteren in 2014 darauf, was wir selbst in der Hand haben. Das ist Produktivität, Prozessverbesserung und im mittel- und langfristigen Bereich Innovation. Das Vorbild. Es gibt kein Vorbild, dem ich nacheifere als einzelner Menschen. Aber es gibt Menschen, die ich kennengelernt habe, von denen ich sehr viel mitgenommen habe, die einem Kraft geben, die ehrlich sind, die sich auch in schwierigen Zeiten geradlinig verhalten und die immer sagen, was sie denken. Das ist das Weltbild, das sind meine Vorbilder. Und es können manchmal einfach kleine Kinder sein, weil kleine Kinder nämlich sich nicht zwingen lassen, etwas zu tun. Große Kinder haben einen Job zu verlieren. Große Kinder möchten Karriere machen und trauen sich vielleicht nicht immer genau das zu sagen, was sie denken und was sie von ihrem Vorgesetzten halten. Vor allem nicht, bevor sie einen anderen Job haben. Später dann vielleicht schon. Kleine Kinder, die können sie nur überzeugen von dem, was sie für richtig halten, und dann werden sie es tun. Und je überzeugender, dass sie sind, desto nachhaltiger wird man diese Verhaltensmuster annehmen und sie als eigenen Wert begreifen. Und das sind meine Vorbilder. Menschen, die Menschen überzeugen können.
Sie haben die nächste Frage.
Können Sie Bestand und Zuschnitt der vier Sektoren so garantieren? Wie wird über Ihre eigene Nachfolge und wann entschieden werden? Und eine kleine schwierige Frage, jetzt mal Hand aufs Herz, abgesehen von diesen Turbulenzen der vergangenen Tage, geht da für Sie so ein Traum wahr, als den Sie vielleicht gehegt haben als junger Kaufmann, als Sie nach Siemens gekommen sind, auch mal Vorstandschef zu werden?
Naja, also daran habe ich eingangs nicht gedacht. Das ist, glaube ich, auch nicht verwunderlich. Ich hatte mir seinerzeit schon, als ich Finanzvorstand bei Siemens geworden bin, gedacht, das ist der schönste Job, den es auf der Welt überhaupt gibt. Das war dann nach einigen Monaten anders. Aber da kann man dann auch beweisen, nicht nur was man ist, sondern was man kann. Das ist ohnehin immer die Methode der Wahl, weil das, was man ist, das kann sich ändern. Und das, was man kann, das behält man auch weiter. So, das zur einfachen Frage. Wissen Sie, ob die Sektoren von links nach rechts oder von rechts nach links oder von oben nach unten oder diagonal sortiert sind, das ist mir im Augenblick nicht wirklich relevant. Weil ich Ihnen auch sage, das, was ich vorhin gemeint habe, dass bei Siemens wieder Siemens an erster Stelle steht, das wird dem ganzen Thema keine Bedeutung dann mehr beimessen. Und ich garantiere Ihnen, jeder, der das nicht versteht, dem werde ich helfen. Einmal, zweimal, wahrscheinlich sogar dreimal. Aber wer das dann immer noch nicht verstehen will, der ist bei uns nicht richtig eingesetzt. Ich werde nicht zulassen, dass ein Unternehmen wie unseres, das für Qualität, Integrität und weltweiten Anspruch steht, intern sich suboptimiert. Ob wir dazu fünf Sektoren brauchen oder drei oder zwei oder eine, das kann ich heute nicht sagen. Aber klar ist, dass dieses Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt sein wird. Weil nur das am Ende des Tages den Nutzen für den Kunden bringt. Und das ist das, was über Gewinn und Verlust, über Auftrag oder Nichtauftrag, über Beschäftigung oder Restrukturierung am Ende des Tages entscheidet. Bitte? Naja, da haben wir etwas mehr Zeit als offensichtlich bei der heutigen Besetzung. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben sehr viele gute Leute im Hause oder bei befreundeten Unternehmen. Da haben wir genügend Zeit und werden es sorgfältig und nicht überhastet beschließen. Und bis auf Weiteres bin ich ja noch da und kann da Rede und Antwort stehen, auch bei den Zahlen.
Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen, glaube ich. Jetzt mache ich bei der Augsburger Allgemeinen weiter. Bitte.
Ja. Herr Käser, drei ganz kurze Fragen. Haben Sie heute mit Herrn Löscher gesprochen? Und wenn ja, was war Inhalt des Gesprächs? Wie geht es Herrn Löscher und wo ist er jetzt? Danke.
Also wo Herr Löscher jetzt gerade ist, kann ich nicht sagen. Aber ich habe jeden Tag, seit diese Entwicklung an ihren Lauf genommen habe, mit Herrn Löscher telefoniert und oder gesprochen, also persönlich gesprochen, auch am Samstag, auch am Sonntag und seitdem natürlich jederzeit. Und wir werden auch weiterhin miteinander sprechen. Er hat vieles geleistet, er hat viele, viele Dinge, Merkmale, die ich unglaublich schätze. Und ich werde ihn auch weiterhin bei bestimmten Dingen fragen, wenn ich meine, dass er mir dazu auch einen guten Ratschlag geben kann.
Direkt eines weiter nach vorne. Ja. Hat es erledigt? Nichts mehr? Okay, dann gehen wir. Ja, machen Sie weiter und dann gehen wir zum Ende.
Herr Käse, drei Fragen bitte. Nochmal bitte zu China. Also oftmals berichtet worden in letzter Zeit, dass es droht hier eine neue Umstrukturierung. Der Geschäft, können Sie uns ein bisschen erläutern, was dort geplant ist, mit Blick auf das niedrige Wachstum, was zu erwarten ist? Zweite Frage, Share Buyback, Aktienrückkauf, spekuliert viele Analysten, dass es kommen könnte, als netten kleinen Geschenk für die Investoren. Können Sie die Investoren also solche Hoffnung bringen? Und dritte Frage zu den Pflichtmeldungen von letzter Woche. Können Sie uns erklären, warum das notwendig war? Es scheint unter dem Management nicht alle einverstanden gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht können Sie das auch bestätigen. Und letzte Frage, also die 100 Milliarden Euro Ziel, dürfen wir davon ausgehen, dass ab heute das nicht mehr für dieses Haus gilt? Danke.
Ja, also China, Umstrukturierung. Ich meine, für den Fall, dass wir dort gewisse Neuausrichtungen geplant haben, die zu Veränderungen führen, dann sollte man das nicht überbewerten. Und zwar deshalb nicht, weil wir sehr sorgfältig unterscheiden, wenn wir Beschäftigungs- und Auftragsschwächen sehen im Geschäft, ob wir von einer temporären oder einer strukturellen Schwäche ausgehen müssen. In Europa wird es viele strukturelle Schwächen geben, die dauerhaft auch so sind. Und da müssen wir auch mit Restrukturierungsmaßnahmen hantieren und Hand anlegen. In Volkswirtschaften wie China, wo wir von einer temporären Schwäche ausgehen, die später wieder in eine Belebung des Geschäftes münden wird, werden wir natürlich nicht die Menschen, Kolleginnen und Kollegen, jetzt wieder gehen lassen, die wir seit Jahren verzweifelt gesucht haben, die wir trainiert haben, die wir ausgebildet haben und die wir in unsere Firmenkultur integriert haben. Insoweit wird jede Schwäche mit besonderen Maßnahmen auch bedingt und nicht gleich, wenn der eine oder andere hier eine Schwäche sieht, mit Personalreduzierungen begegnet werden. Share Buyback oder Debt Equity oder Equity Debt Swap, wie wir das ja im letzten Jahr gemacht haben. Nun, das sind Dinge, die gibt es in jedem Unternehmen, aber es gibt auch in jedem Unternehmen bestimmte Prioritäten. Und die allerhöchste Priorität heute bei Siemens ist, dass wir das machen, was ich Ihnen eingangs auch schon vorgetragen habe, und dann sehen wir weiter. dass die Ad-hoc-Meldung, ich habe auch viel darüber gelesen, auch in verschiedenen Nuancen und Blickwinkeln. Die Fakten sind wie folgt. Wir hatten in der letzten Woche, Anfang letzter Woche, einen sogenannten Monthly Operating Review. Das ist nichts anderes, als dass wir mit den Divisionen monatlich über die Geschäftsentwicklung sprechen, des abgelaufenen Quartals, des kommenden Quartals und auch dann über den Ausblick des nächsten Geschäftsjahres intensiv uns auseinandersetzen. Und je näher wir am neuen Geschäftsjahr sind, wie zum Beispiel jetzt eben nach dem dritten Quartal 2013, desto intensiver besprechen wir natürlich auch, was wir im nächsten Geschäftsjahr zu erwarten haben, weil eben frühzeitig bestimmte Maßnahmen im Falle von Abweichungen zu bisherigen Planungen eingeleitet werden müssen. Das versteht sich von selbst. Und bei dieser Durchsprache kam letztlich in der Summe der Diskussion heraus, dass wir doch von materiellen Veränderungen in absoluten Beträgen für Siemens in 2014 ausgehen müssen. In erster Linie bedingt durch eine doch deutliche Reduzierung der Umsatzwachstumserwartungen. Und wir haben das intensiv im Vorstand diskutiert. Wir haben auch intensiv darüber gesprochen, ob es noch eintrittswahrscheinlich ist, dass wir mit Zusatzmaßnahmen diese Reduzierungen abfedern. Und wir sind übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass es für das Unternehmen nicht sinnvoll wäre, durch kurzfristig angelegte Maßnahmen vielleicht für eine optische Verbesserung noch sorgen zu wollen. Und nachdem wir einvernehmlich das so beschlossen hatten, hatten wir dem sogenannten Disclosure Committee die Aufgabe gegeben, zu prüfen, ob aus rechtlicher und öffentlich-rechtlicher Sicht das auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden muss. Die Experten sind zu der Entscheidung gekommen, dass das materiell ist und dass insbesondere durch den Umstand, dass wir im Outlook 2013, also für die Vorhersage 2013 im November letzten Jahres, dass Siemens 2014 direkt verknüpft haben mit 2013 auch diese Pflicht zur Information besteht und dem sind wir nachgekommen. Das sind dazu die Fakten und die werden sich auch nicht mehr ändern, weil es tatsächlich so gewesen ist, wie ich Ihnen das sagte. Die 100 Milliarden Ziel, das gibt es jetzt andere Prioritäten, aber Wachstum als solches ist eine ganz entscheidende Größe, um den Menschen und dem Unternehmen eine Perspektive zu geben. Aber wir brauchen dazu die richtigen Hebel.
So, jetzt haben wir noch zwei Fragen. Sie weiter und dann als letztes Frau Mayer nochmal.
Herr Käser ist hier in der Mitte. Es konnte der Eindruck in den letzten Jahren entstehen, dass Siemens bei manchen Großprojekten überfordert ist. Stichwort Windparks oder die Züge für die Deutsche Bahn. Sehen Sie das auch so und was wollen Sie dagegen tun?
Also Siemens kann Projekte sehr gut beherrschen. Das zeigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag und jedes Jahr. Dass es doch immer wieder zu bestimmten Enttäuschungen kommt, ist oft ursächlich nicht auf Projektmanagement zurückzuführen, sondern auf andere Ursachen. Wenn Sie zum Beispiel das Thema Anbindung der Windparks über eine Umspannplattform auf hoher See meinen, dann ist das weniger eine Frage des Projektmanagements, sondern wie man bei neuartigen Geschäften in den Markt geht. Und ich glaube, man muss sich immer wieder fragen, ist das das, was wir können? Welchen Beitrag können wir zu dieser Neuartigkeit bestimmter Dinge leisten? Und es wäre heute klüger gewesen, sich frühzeitiger mit Herstellern von Ölplattformen zu verbünden, als das selbst im Risiko zu übernehmen. Also was ich damit sagen will, ist, dass vielfach Dinge, die dann als Projektbelastungen erscheinen, in der Wirkung andere Ursachen im Markteintritt und in relativ artfremden Geschäften haben. Und das müssen wir künftig besonnener und sorgfältiger planen, bevor wir die Aufträge annehmen. Über die Züge ist hinreichend gesprochen worden. Das hat gewisse Komplexitäten in Deutschland durch die Vielzahl derjenigen, die hier einen Beitrag leisten. Wir haben hier nicht gut gearbeitet. Wir haben auch hier nicht ordentlich kommuniziert. Das müssen wir verbessern. Und wenn man sieht, welche Fortschritte wir jetzt machen, dann kann man eigentlich damit zufrieden sein. Aber jetzt müssen wir liefern und nach vorne daraus die Schlussfolgerungen ziehen.
Frau Mayer.
Ich hätte nochmal vier kleine Nachfragen. Entschuldige mich schon mal dafür. Das eine war, Sie hatten gesagt, dass eine materielle Abweichung für 2014 quasi da rausgekommen ist bei den bei der Monthly Operating Review. Können Sie den Betrag nennen, der entsprechend Abweichung ist? Also wie groß war die Lücke sozusagen? Dann habe ich die Antwort nicht gehört. Vielleicht liegt es an mir, dass ob das 100-Milliarden-Ziel weiter besteht. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Dann zum Thema nochmal Margen. Sie haben gesagt, jetzt auf heutiger Basis würden die Wettbewerber auch nur bei 10-15% liegen. Und wann anders liegen sie vielleicht wieder bei 12% und sie wollen eigentlich nur besser sein wie die Wettbewerber. Heißt es, dass sie künftig kein Margenziel mehr geben werden? Und als letzte Frage, ein Thema, was auch, sagen wir mal, was auch für Kritik gesorgt hat oder wo jetzt nicht jeder einverstanden war, ist diese Aufteilung in 4 Sektoren. Halten Sie das Thema 4 Sektoren, finden Sie das weiterhin eine richtige Aufstellung für Siemens?
Also die 2014er Lücke, ich sprach von materiellen Abweichungen in absoluten Beträgen. Dazu darf ich Ihnen aber nochmal vorrechnen, dass bei etwa 80 Milliarden Umsatz 1 Prozentpunkt schon 800 Millionen sind und deshalb eben man nicht zwangsläufig darauf Rückschlüsse tätigen kann, dass auch die Prozentsätze materiell niedriger sind, okay? Sondern wir reden nur über materielle Zahlen. Und das ist ganz wichtig und das sind ja auch keine erdrutschartigen Veränderungen. Fest steht einfach nur, dass die Wachstumserwartungen für 2014 sich deutlich eingetrübt haben und damit natürlich auch bestimmte Teile der Produktivitätszielsetzungen nicht mehr erreicht werden können aus dem schieren Mangel am Volumen. Ja. So, das 100-Milliarden-Ziel hat im Augenblick keine Priorität. Das Haus hat andere Prioritäten jetzt. Und vielleicht greifen wir das ja später nochmal auf. Aber dann werden wir das auch rechtzeitig nochmal Bescheid geben. Die Margen der Wettbewerber, da ist es so, dass im zweiten Quartal, wir haben ja noch nicht alle Wettbewerber jetzt für unser drittes Quartal, die wir dazu brauchen, um es festzustellen, dass das Wettbewerber-Mix, ja, das wir unterstellt haben für die Messung unserer Leistung, an dem wir das auch spiegeln, hat im zweiten Quartal, Geschäftsjahr des Quartals 2013, etwa 10,7% Marge. Also was ich damit sagen will, ist, dass auch im Augenblick der Wettbewerb 12 nicht verdient. Und deshalb ist das so entscheidend, dass wenn wir künftig und danach im November über neue Zielsetzungen für 2014 reden, dass uns immer bewusst ist, dass die relativen Bedingungen sich im Wettbewerb ändern können und dass es viel wichtiger ist, als über 12 oder 13 oder 10 nachzudenken, dass wir den Unterschied, den wir heute haben zum Wettbewerb, verkleinern und wieder aufholen. Das ist entscheidend. Und wenn man das jedes Quartal macht, dann ist man ja ziemlich schnell auch wieder dort. Der vierte Sektor, wenn ich über die Prioritäten spreche, ein Unternehmen zu beruhigen, seine innere Ordnung zu stabilisieren, dann ist eines der schlimmsten Dinge, die man machen kann, indem man intern für weitere Unruhe sorgt. Man kann debattieren, solange man will, ob der vierte Sektor jetzt genau das ist, was das Unternehmen am weitesten vorangebracht hat. Das kann man. Nur es gibt zwei Dinge, die man immer und jederzeit dazu wissen muss. Erstens, es gibt kein einziges Produkt, keine einzige Division, kein einziges Geschäft, das heute in diesem vierten Sektor ist, das es nicht vorher bei Siemens schon gegeben hat. Nur jetzt sind sie transparenter. Zweitens, in diesem vierten Sektor arbeiten 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und diese Menschen brauche ich nicht dafür, dass sie sich orientieren, wo sie nächstens wieder sich finden, sondern die brauche ich dafür, dass sie den Beitrag dazu leisten, dass dieses Unternehmen wieder dahin kommt, wo es hingehört, nämlich zu den Besten der Welt. Und deshalb hat diese Debatte kurzfristig keine Priorität. Kurzfristig keine Priorität.
Meine Damen und Herren, es tut mir leid, aber wir müssen jetzt zum Ende kommen. Wir haben um 16 Uhr einen Analyst-Call, den können Sie wie üblich verfolgen. Ich bitte Sie auch um Verständnis dafür, dass wir heute keine weiteren bilateralen Interviews jetzt machen können. Wir wünschen Ihnen allen einen erholsamen und auch einen ruhigen Sommer. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Herzlichen Dank.